Okay, ich möchte euch als erstes hineinnehmen in ein Ereignis von letztem Herbst. Viele von euch waren dabei, als ich ordiniert worden bin hier. Und im Vorfeld der Ordination habe ich natürlich gedacht, ich will eine richtig gute Predigt halten. Und das macht ja auch ein bisschen Stress dann. Und ich war so ein bisschen, ich hatte ein bisschen Predigtnot, nennen wir es mal so. Und wer sich erinnert, ich habe in meiner Ordinationspredigt über Jakobs Himmelsleiter gepredigt. Das war ein wichtiges Symbol für mich, auch in dieser ganzen Phase der Berufungsfindung. Und ein Ort, wo Gott sehr deutlich gesprochen hatte, war die Schlosskapelle in Braunfels. Und dann habe ich gedacht, als ich da so in meiner Predigtnot war, habe ich gedacht, ach, ich fahre da einfach nochmal hin in diese Schlosskapelle, setze mich da hin, vielleicht redet Gott da nochmal. Und da saß ich dann in der ersten Reihe in dieser Schlosskapelle, war auch sonst niemand da und so rechts vor mir die Himmelsleiter und es passierte einfach gar nichts. Also ich hatte keine Inspiration, es war völlig nutzlos, also in Bezug auf die Predigt dort zu sitzen. Und dann fiel mein Blick so geradeaus, da ist so ein Relief und da stand dieser Herr. Einer der Ritter, Fürsten zu Solms, ich weiß gar nicht, wie sein Name ist. Und ich schaute den so an und dann fiel mein Blick auf ein Detail in diesem Bild, nämlich der Helm lag zu seinen Füßen. Und es war so, als würde Gott zu mir sagen, na, Helm verlegt? Und ich dachte so, oh, Helm verlegt. Und vielleicht klingelt jetzt bei dem einen oder anderen bei euch was. Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes und da gibt es den Helm des Heils. Und ich glaube, den hatte ich in diesen Tagen der Predigtvorbereitung tatsächlich verlegt. Denn wenn ich so mir diese Gedanken in meinem Kopf anguckte, die waren wirklich nicht heilvoll, sondern die waren eher destruktiv. Da waren viele Lügen unterwegs. Zum Beispiel, wie konnte ich jemals auf die Idee kommen, Pastorin werden zu wollen? Oder, meine Güte, was habe ich schon zu sagen? Keine Ahnung, es gibt viel bessere Prediger. Andere sind schlauer, geschickter, redegewandter, was auch immer. Und es ist ja wirklich unglaublich skurril. Ich weiß nicht, wie das euch geht damit, weil ich verstehe in diesen Momenten oft überhaupt nicht, was da gerade vor sich geht. Also ich gehe in der Regel nicht davon aus, dass da irgendjemand ist, der versucht, mir das Leben schwer zu machen oder mir meine Identität, die ich in Gott, in Jesus habe, madig zu machen. Und weil das so ist, habe ich gedacht, ich halte jetzt in erster Linie mir eine Predigt heute und ich hoffe, dass ihr auch was damit anfangen könnt. Wir stehen ja auf einem Boden, der im Grunde umkämpftes Gebiet ist. Und ich rede da eigentlich nicht gerne von und ich finde, man sollte dem Teufel auch nicht besonders viel Aufmerksamkeit geben. Der ist nämlich eh ein Verlierer. Aber es ist ja doch eine Realität, auch wenn wir uns allein in dieser Welt umschauen, es gibt einfach Böses. Es gibt wirklich abgrundtief Böses. Wir müssen nur die Nachrichten anmachen, dann sehen wir das. Und die Bibel ist da ja sehr, sehr deutlich. Das Neue Testament, das spricht an verschiedenen Stellen davon, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Der Epheserbrief eben, Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, der spricht davon, dass Mächte der Finsternis diese Welt beherrschen. Das Johannesevangelium spricht von dem Teufel als Herrscher dieser Welt. Und er beschreibt ihn auch als einen Dieb, der nur kommt, um zu stehlen, um zu rauben. Und ich habe jetzt neulich angefangen, das Markus-Evangelium nochmal zu lesen. Und ich fand das sehr krass da am Anfang. Das ist so eindrücklich. Jesus wird die Sohnschaft zugesprochen. Du bist mein geliebter Sohn. Und zack, ist er in der Wüste, wird versucht vom Teufel. Und sein erstes Werk, was er dann tut, ist eine Dämonenaustreibung. Da, wo Jesus kommt, findet eine Konfrontation des Bösen statt. Und Jesus ist der Sieger. Wenn das Böse da ist, es muss weichen. letzte Woche, Heike, da haben wir noch beim Kaffee darüber gesprochen. Und es war auch ein bisschen mit einem Tick in die Richtung, diese Predigt zu halten. Ich habe Anfang des Jahres ein Buch gelesen, und da habe ich noch gedacht, ja krass, genau so ist es. Also es gibt im Grunde, diese Welt ist ein umkämpftes Gebiet. Es gibt, die Welt ist Herrschaftsgebiet des Teufels. Und dann gibt es das Reich Gottes, das in diese Welt hineinbricht. Und dieses Buch beschreibt eine sehr interessante Tatsache. Da lese ich mal einen kurzen Abschnitt vor. Die meisten Menschen glauben jedoch, eine dritte Option und einen dritten Ort gefunden zu haben. Eine Art Schweiz der neutralen menschlichen Existenz, wo Menschen, die nicht besonders nach Gott verlangen oder sich nicht die Mühe machen wollen, in seinem Reich zu leben, in relativem Frieden vor sich hin leben können. Diese dritte Option scheint das zu sein, was die Bibel die Welt nennt, meinen die. Die Welt ist der Ort, den die meisten Menschen als ihren Lebensort gewählt haben. Sie arbeiten, heiraten, gründen Familien, ziehen ihre Kinder groß und machen Urlaub in der gemeinsamen Überzeugung, dass die Welt ein einigermaßen sicherer Ort für Menschen und ein rundum erfolgreiche Alternative zu Gott und seinem Reich ist. Und diese Illusion ist wirklich übernatürlich. Also, das hat mich total erwischt, weil ich gedacht habe, ich tue eigentlich die meiste Zeit so, dass ich mich in diesem neutralen Ort befinde. Auf einem ganz neutralen Gebiet, wo ich halt leben und tun kann. Aber dieser neutrale Ort ist im Grunde ein Mythos. Und wir, also ich höre das nicht gerne, deshalb muss ich auch diese Predigt halten, weil ich finde, das klingt für unsere aufgeklärten Ohren und unsere Gedanken, das ist so schwer zu packen. Wir sind hier in einer Kultur, da ist das wirklich schwer für wahr zu halten und zu begreifen. Aber es gibt keinen neutralen Ort. Und ich finde das sehr spannend, weil in dem Psalm uns ganz oft dieses Bild begegnet von dem Kampf, von kriegerischen Handlungen. Und da wird sehr wortreich oft mit den Feinden abgerechnet, und ich finde das manchmal etwas verstörend, wie krass diese Verwünschungen dann sind. Aber im Grunde ist es ja so, wir haben die Bibel, die uns diese große Liebesgeschichte Gottes mit dieser Welt, mit den Menschen beschreibt, und diese Liebesgeschichte ist unglaublich umkämpft. Und deshalb habe ich heute einen Psalm ausgewählt, der da mitten hineinspricht. Psalm 144. Und den lesen wir jetzt gemeinsam. Ich lade euch ein, dazu einfach einmal aufzustehen. Dann kommt ihr auch ein bisschen in Bewegung. Und wir lesen den im Wechsel. Ihr lest den eingerückten Teil, ich den ausgerückten. Von David. Gepriesen sei Jahwe, mein Fels, der meine Hände das Kämpfen lehrt, meine Finger den Waffengebrauch. Meine Gnade, meine Burg, meine Festung und mein Retter, mein Schild und der, bei dem ich sicher bin, der mir mein Volk unterwirft. Was ist der Mensch, Jahwe, dass du an ihn denkst, das kleine Menschlein, dass du Acht darauf hast? Neige deinen Himmel, Jahwe, und steige herab. Berühre die Berge, dass Rauch aufsteigt. Streck deine Hände vom Himmel herab. Reiß mich heraus aus der tödlichen Flut. Rette mich aus fremder Männer Gewalt. Gott, ich singe dir ein neues Lied, auf der zehnseitigen Harfe spiele ich dir. Rette mich aus fremder Männer Gewalt, denn mit ihren Worten betrügen sie und mit ihrer Hand schwören sie falsch. Unsere Scheunen seien gut gefüllt, uns mit Vorräten aller Art zu versorgen. Unser Kleinvieh möge sich tausendfach mehren, zehntausendfach auf unseren Weiden. Unsere Hüter Wohl dem Volk, dem es so ergeht. Wie glücklich ist das Volk, das Jahwe zum Gott hat. Amen. Setzt euch gerne wieder hin. Das überfließende Leben, habe ich gerade gedacht, müsste man mal einen neuen Psalm schreiben, wie das heute aussehen würde. Wir stehen also in einem geistlichen Krieg und wir kämpfen natürlich nicht gegen Menschen. Ich finde, damit wir uns behaupten, damit wir uns schützen können, ist es für uns total fundamental wichtig zu wissen, wer Gott ist. Wie ist unser Gott? Und das wird uns ja in den ersten beiden Versen hier ziemlich gut vor Augen gemalt. Und die helfen uns, ja so sein Wesen, seinen Charakter zu verstehen. Da möchte ich einmal kurz mit euch durchgehen. Gott ist mein Fels, der Zur heißt es im Hebräischen. Und gemeint ist damit wirklich nicht nur so ein kleines Felslein, sondern ein riesiger, massiver Fels oder eine Felswand. Die steht so für absolute Unerschütterlichkeit, also absolut festen Grund. Ein Fels, der wirklich Zuflucht bietet, Zuflucht vor Feinden, damals auch vor Hitze, vor anderen Gefahren. Und dieses Bild vom Felsen, das ist eigentlich ein Bild, was die ganze Geschichte des Volkes Israel zieht. Zum Beispiel, Mose besingt diesen Felsen. Hannah, die singt nach der Geburt von Samuel, kein Fels ist wie unser Gott. Der Prophet Jesaja, der spricht sogar von dem ewigen Felsen. Und letztendlich ist das so, der Fels sogar ein Bild für die Wüstenwanderung des Volkes Israel und es steht für diese Versorgung Gottes auf dieser Wanderung in der Wüste. Und Paulus nennt dann letztendlich im Neuen Testament Christus diesen Felsen. Er ist der Versorger, er ist der durch alle Zeiten da ist, der beständig ist. Also Gott ist durch alle Zeiten, durch die Geschichte, durch deine Geschichte, er ist der treue Gott, absolut verlässlich, unveränderlich in seinem Wesen, in seinem Charakter. Er ist einfach unerschütterlich da, das ist sein Name, Jahwe, er ist da, der Daseinende. Gott ist meine Gnade, meine Güte, Chesed, das ist ein super wichtiges Wort im Hebräischen, es bezeichnet diese Bundestreue Gottes. Also Gott hat sich in einem Bund verpflichtet. Er hat versprochen, ich bin da, ich liebe, ich halte die Treue, ich halte die Liebe, selbst wenn du untreu bist, selbst wenn ihr untreu werdet. Es geht also nicht um ein Gefühl, irgendwie um Liebhaben oder nett sein, sondern das ist die Entscheidung Gottes, die steht. Seine Bundestreue steht, seine Liebe steht fest und die zeigt sich eben nicht nur irgendwie in einem Gefühl, sondern die zeigt sich dadurch, dass Gott aktiv handelt. Die zeigt sich in dem, wie Gott auch in unserem Leben wirkt. Ich musste an dieses Lied Oceans denken, das kennen bestimmt viele von euch. Da heißt es an einer Textstelle, you've never failed and you won't start now. Und wir verhalten uns ja oft so, also du veränderst dich nicht plötzlich und du wirst damit jetzt nicht anfangen. Und wir tun ja manchmal so, ja, Gott ist durch die Zeiten treu, seine Bundestreue gilt dem Volk Israel, er gilt allen anderen Menschen, auch allen anderen, die hier um dich rumsitzen. Aber dir, er fängt nicht bei dir an, sein Wesen zu verändern. Diese Bundestreue gilt jedem ganz persönlich. Gott ist meine Burg, meine Festung, Metzuda. Das ist ein ganz schwer zugänglicher, natürlich befestigter Ort. Vielleicht, wie man das hier so auf diesem Bild sieht, und vielleicht gibt es Israel-Reisende unter euch, es gibt diese Festung Masada, die der König Herodes gebaut hat. Das ist eine Festung, die in den Felsen gebaut ist, die verschmilzt quasi damit. Es ist also ein Ort, der absolut sicher ist, mit dicken Mauern. Da kann nichts und niemand dir irgendwas anhaben. Und dieses Bild, das hat letztendlich zum Beispiel Luther bewegt, sein super berühmtes Lied zu schreiben, eine feste Burg ist unser Gott. So eine Burg ist das. Und dieses Lied von Luther, das geht zurück letztendlich sicher auch auf seine Wartburg-Erfahrung. Da saß er auch in so einer sicheren Festung. Er war vogelfrei, die politischen und religiösen Kräfte, ja, hätten ihn töten können, aber er war in dieser Burg sicher. Das Lied hat er später geschrieben, aber es war sicher eine wichtige Erfahrung für ihn, da diesen wirklich physischen Schutz erlebt zu haben. Gott ist eine uneinnehmbare Festung. Dort sind wir sicher. Sehr ähnlich dazu, Gott ist meine Festung, eine hohe Zuflucht, mein Misgav. Und das, da geht es nicht so sehr um dieses Gebäude, sondern mehr um den Ort. Also Gott schafft einen Ort außerhalb der Reichweite des Feindes. Es ist wirklich ein Ort weit oben. Da kann keine Waffe mich erreichen. Es ist so dieses Prinzip der Höhe. Und wer oben auf dem Berg stand, der war zum einen vor den Pfeilen des Feindes geschützt und er konnte auch herannahende Feinde leicht abwehren. Also außerhalb der Reichweite von feindlichen Waffen. Also Distanz zum Feind, das war wichtig. Der konnte dich einfach nicht erreichen. Und wer in dieser hohen Zuflucht ist, der ist herausgenommen aus diesem kriegerischen Geschehen. Und dieser Ort bietet letztendlich auch einen Perspektivwechsel. Also man ist herausgenommen, ich stelle mir das so vor, aus diesen Kreisen um Schwierigkeiten, herausgenommen aus den Feinden in dem Moment. Und man bekommt Gottes Perspektive für das, was eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Wir waren gerade in den Bergen und wenn man dann oben steht, das ist so irre, dieser Blick. Und man hat immer das Gefühl, es puzzelt sich alles so neu zurecht. Das Große wird groß, das Kleine wird klein. Und so, das ist, glaube ich, damit gemeint. Also Gottes Perspektive auch auf eine Situation einnehmen. Dann Gott ist mein Retter. Und das meint jemand, der sehr bedrängt ist, wo sich die Schlinge quasi so immer enger zieht, so von allen Seiten bedrängt sein. Und der Retter, der reißt da heraus, aus dieser Umzingelung, aus dieser Bedrohung. Es ist also eine ganz aktive Rettungstat. Die anderen Bilder, die gehen eigentlich alle darum, um Schutz zu suchen. Dieses hier, das ist eine aktive Rettungstat Gottes. Er reißt heraus. Er ist ein ganz persönlicher Gott, der dich sieht in deiner Situation. Und er ist dein Retter, er reißt heraus. Und im deutlichsten wird das natürlich für uns in Jesus. Jesus ist der Retter, der aus dieser Umzingelung, aus diesen Stricken von Sünde, Schuld, Versagen und von dem Teufel herausreißt. Und das letzte Bild, Gott ist mein Schild, mein Magen. Und in Epheser, da wird dieses Ganzkörperschild beschrieben. Das ist dieses Schild, wohinter du dich versteckst. Das ist hier nicht gemeint, sondern das ist so ein kleines Rundschild, was man wirklich mit in den Kampf nimmt, was wendig ist und was du bewegen kannst und was wirklich die Pfeile und Schwerthiebe abfangen kann. Es schützt dich also mitten auf dem offenen Schlachtfeld. Das heißt, dieses Schild, Gott, bewegt sich mit dir und fängt die Schläge des Feindes ab. Alle diese Begriffe vermitteln wirklich, Gott ist ein absolut sicherer Ort. Er ist derjenige, bei dem ich mich bergen kann, Schutz finde, Sicherheit finde, Stabilität finde. Und er greift immer noch rettend ein, er reißt heraus und er stellt meine Füße auf diesen festen Felsen. Und der wackelt nicht, der wankt nicht, der haut nicht ab. Und ich finde, das ist so ein wunderbares Bild, wunderbare Bilder, die wir vor Augen gemalt bekommen. Wir haben einen tollen Gott, würde ich sagen. Informiert eure Gesichter, ja, es ist richtig toll. Und dann wird Gott auch, dann wird auch der Mensch beschrieben. Gott wird in den Bildern beschrieben und dann wird auch der Mensch beschrieben. Und der Mensch, der wird beschrieben in diesem Psalm, er ist ein Hauch. Sein Leben wie ein Schatten, der vorüberfliegt. Hört sich irgendwie eigentlich nicht schön an. Und ich will euch einladen, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Nämlich, dass Gott uns einlädt zu einer gesunden Selbsteinschätzung. Wir als Menschen, wir sind fehlbar, wir sind vergänglich, wir sind verletzlich. Aber das befreit uns im Grunde dieser Gedanke davon, wir sind ein Hauch von zu viel Leistungsdruck, von Selbstüberschätzung. Es befreit uns davon, alles selbst im Griff zu haben und selbst Gott sein zu wollen. Und dann gibt es ja eben auch noch dieses große Dennoch, dieser Hauch von Mensch, der ist Gott ja wichtig. Und ich finde es so schön in diesem Psalm, da steht, neige deinen Himmel, Jahwe, und steig herab. Und wir kennen die Gebetserhörung von David. Gott ist herabgestiegen. Ja, Jesus ist diese Gebetserhörung Davids. Gott ist bereits herabgestiegen. Gott hat es getan. Er ist selbst Mensch geworden, um uns zu zeigen, dass ihm unsere Kämpfe nicht gleichgültig sind. Er ist hinabgestiegen, er ist am Kreuz gestorben, um von den Toten dann aufzustehen und uns zu zeigen, dass wirklich auch der allerletzte Feind, der Tod, besiegt ist. In Jesus hat Gott den allerentscheidendsten Kampf schon längst gekämpft. Und er hat an unserer Stelle gekämpft und gewonnen. Und deshalb ist das Kreuz auch unser Siegeszeichen. Es ist ein Zeichen des Sieges und nicht der Niederlage. Wir haben einen wunderbaren Gott und von dem heißt es in Vers 1, er lehrt uns das Kämpfen. Das heißt also, wir sind Gott so wichtig, dass er uns in diesem Lebenskampf nicht alleine lässt. Den entscheidenden Kampf hat Gott schon längst gewonnen in Jesus. Aber wir stehen in dieser Welt, wir stehen noch auf umkämpftem Gebiet und Gott lehrt uns, wie wir uns wehren können. Wir müssen nicht nur passiv Schutz suchen, sondern wir können uns auch wehren. Er lehrt meine Finger den Waffengebrauch, heißt es, meine Hände den Kampf. Gott ist also unser Lehrmeister, unser Trainer. Er ist sowas wie ein Personal Coach, würde ich sagen. Also er nimmt uns diesen Kampf nicht immer ab hier in dieser Welt, aber er rüstet uns dafür perfekt aus. Wie macht er das? Als erstes, kenne deinen Feind. Die Feinde werden in diesem Psalm beschrieben als Lügner und Betrüger. Leute, die ihre Hand erheben und falsche Eide sprechen. Sie sind unzuverlässig und nicht vertrauenswürdig und sie sind wirklich eine unmittelbare Bedrohung. Und ich denke, da klingelt direkt wieder was. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Sein Wesen ist es zu lügen, die Wahrheit zu verdrehen und damit Leben im Keim zu ersticken. Und deshalb ist es für uns so wichtig, unsere Helme eben nicht zu verlegen, sondern sie auf dem Kopf zu haben. Und wenn wir es dann doch mal getan haben, dann die richtigen Waffen zu haben, um dagegen anhalten zu können. Denn die Lügen, die docken ja gerne eben, wie in meinem Beispiel am Anfang, an unsere Gedanken an, die gewinnen Raum, die werden dann zu einer persönlichen Wahrheit, die befeuern Ängste und Sorgen und bestimmen dann letztendlich unser Reden und Handeln. So, und da haben wir jetzt einen Personal Coach und der zeigt uns auf, wie wir kämpfen können weiter. Also kenn den Feind gehört schon dazu, lass Wahrheit triumphieren. Entgegen aller Lüge steht natürlich die Wahrheit. Ich habe eben diese Bilder von Gott so ausführlich beschrieben einfach, weil wir müssen das wissen. Wir müssen es wissen, wie Gott ist, wer Gott ist. Das ist unser Fundament, auf dem wir stehen. Wir müssen Jesus kennen. Jesus ist die Wahrheit in Person. Wenn wir Jesus angucken, gucken wir der Wahrheit mitten ins Gesicht. Und du musst deine Bibel kennen. Ja. Nur dadurch wissen wir, wie Gott ist, wer Gott ist. Und ich glaube, wenn du denkst, du weißt alles, dann das stimmt nicht. Du wirst Gott immer noch besser und tiefer kennenlernen. Lies die Bibel. Lerne Gott, Jesus, den Heiligen Geist immer besser kennen. Forsche selber nach. Verlass dich auch nicht nur auf mich, was ich hier erzähle. Lies selber. Sei ein Leben lang Lernende und Lernender. Das ist super wichtig. Übernimm nicht alles, was du irgendwo hörst. Überprüfe das. Überprüfe es immer anhand der Bibel. Also Wahrheit über Gott, Wahrheit über mich selbst, die muss ich auch wissen. Und das heißt, umarme, du bist ein Hauch, umarme zum einen deine Begrenzung und deine Endlichkeit, aber ruhe und lebe auch in der Gewissheit, dass du König, Königin bist. Das spricht David hier, er gibt den Königen Sieg und da bist du mitgemeint. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Und dazu musst du wieder Gott kennen, wie er ist. Dazu seid ihr berufen, Wahrheit über Gott zu kennen, über dich selbst zu kennen. Als nächsten Schritt wähle deine Waffen. Und das macht David uns in diesem Psalm sehr gut vor. Bete wie noch nie zuvor. Ich finde es so krass, wie David in diesem Psalm betet. Der betet sich ja fast um Kopf und Kragen und er hat sehr klare Vorstellungen davon, wie Gott eingreifen soll. Er möchte, dass das sichtbar ist. Rauch, Blitze, fliegende Pfeile, Gottes Hände, die herausreißen aus übermächtigem Wasser. Und er betet nicht so, ja Gott, ich möchte dich bitten, Gott, könntest du vielleicht, es wäre echt cool, wenn du... David, der feuert eine Salve von Imperativen auf Gott ab. Neige, steig herab, zerstreue, schieß, streck herab, reiß heraus, rette. Wenn es um den Feind geht, sprich kühne Gebete, sprich wie David, sprich konkrete Gebete, sprich messbare Gebete, dass du irgendwie auch weißt, da hat Gott echt eingegriffen. Eine Ermutigung dazu, sprich konkrete Gebete. Nächste Waffe, sing Lieder der Wahrheit. Es ist in diesem Psalm sehr augenscheinlich, dass mitten in dem Psalm quasi David ein Lied singt, also ein Lied im Lied. Und dieses Lied, das singt David, als diese tödlichen Fluten noch da sind. Die sind noch nicht weg, da ist noch nicht alles toll. Er befindet sich in einer überwältigenden Notlage. Und dann sagt er, Gott, ich singe dir ein neues Lied, auf der zehnseitigen Harfe spiele ich dir, er gibt den Königen Sieg. Singe Wahrheit über dich selbst, über Gott und verinnerliche sie so. Lobpreis ist sowas, das das tut. Und Lobpreis ist nicht nur für Momente, in denen wir uns gut fühlen. Das haben wir eben schon gehört mit dem Lied, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Lobpreis ist eine Entscheidung, Lieder der Wahrheit im Chaos zu singen. Ja, Lobpreis ist eine Entscheidung, Lieder der Wahrheit im Chaos zu singen. Und ich liebe besonders diese Lobpreislieder auch, die so sehr diese Wesenszüge, Charaktereigenschaften Gottes besingen. Bibellesen ist gut und das sind oft Bibelverse, die vertont sind. Das fällt einfach tief ins Herz rein. Wenn Singen nicht dein Ding ist, dann sprich diese Wahrheiten trotzdem aus. Sprich sie laut aus. Lies doch Psalmen, wo Gott beschrieben wird, wo sein Wesen beschrieben wird. Oder hör dir Lobpreislieder an. In dem Psalm hat quasi dieser Aufruf, sing ein neues Lied, das hat wie so eine Scharnierfunktion. Vorher ist die Bedrohung da, ist das Schwierige da und danach ist dieses pralle, volle, überfließende Leben da. Und da bekommt David eine Sicht für durch das Singen dieses neuen Liedes. Lieder der Wahrheit verändern unsere Perspektive. Letzte Waffe, ergreife dein Schwert. Das hier ist unser Schwert. Ich hoffe, ihr habt eins zu Hause. Wenn du keins hast, komm hinterher zu mir. Gott trainiert David so, dass seine Finger die Waffen gebrauchen können. Wir haben da Epheser 6. Da sind verschiedene Teile der Rüstung, aber wir haben ein Werkzeug, mit dem wir auch angreifen können. Und das ist das Schwert, das Wort Gottes. Wir glauben, die Bibel ist eben mehr als eine Ansammlung von irgendwie Geschichten oder Richtigkeiten oder Glaubenswahrheiten. Ich glaube, dieses Wort hat Kraft und Autorität heute in dieser Zeit, in deinem Leben, in deinem Alltag. Und diese Worte, die da drin stehen, die haben Kraft, die Lügen des Teufels zu entlarven und auch zu entkräften und stattdessen wirklich Wahrheit in dein Leben zu sprechen. Im Hebräer steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Und wenn wir dann also merken, dass sich Lügen in unserem Kopf breit machen, dass wir vielleicht doch mal den Helm verlegt haben, dann haben wir eine Strategie. Benenne deine Lüge, die du glaubst. Entlarve sie, du musst die echt entlarven. Du bist nicht auf neutralem Boden. Entlarve die Lüge. Und dann lass dir von Gott das passende Schwert zeigen. Also ein Bibelvers, der in diese Situation hineinspricht. Schreib es am besten auf. Und wenn dann diese Lüge kommt, dann mach das so wie beim, naja, hat man heute nicht mehr so, aber Radio früher, ne? Manchmal ist es im Auto noch so, da müssen wir den Sender wechseln. Ja, du hast manchmal so einen Störfunk drin, das sind die Lügen, aber es geht darum, den richtigen Sender einzustellen. Und dieser Sender, der sendet Wort Gottes, der sendet Wahrheit. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe mich in der letzten Zeit oft dabei ertappt, dass ich so sage, ja, wenn ich irgendwie ungeschickt bin oder wenn ich was vergesse oder irgendwas nicht gut geklappt hat, dann sage ich manchmal so, boah, ey, wie dumm. Und da habe ich gedacht, so, ey, ist eigentlich nicht gut, das so über mich auszusprechen. Was könnte Gottes Wahrheit dagegen sein? Ich habe für mich gefunden, in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Damit sollen wir unser Leben gestalten. Gute Werke, die Gott vorbereitet. Wenn die Lüge kommt, Waffe zücken, Bibelvers lesen, laut aussprechen. Brücke zum Anfang. Ich sitze da in dieser Kapelle, ich habe meinen Helm verlegt. Wer bin ich schon? Was habe ich schon zu sagen? Gottes Wahrheit da hinein. Meine Taube verbirgt sich hinter dem Felsen, verharrt in einem Versteck in der Felswand. Lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist wundervoll und du siehst so schön aus. Ist irgendwie so sehr intim. Aber das sind Worte, die Gott in unsere Herzen spricht, in unsere Gedanken. Das ist die Wahrheit. Du musst nicht ohne Helm herumlaufen. Du bist kein Opfer und du bist den Kämpfen nicht machtlos ausgeliefert. Die große Frage ist, du hast hier, ne, wir sind nicht hilflos ausgeliefert. Wir können den Helm aufsetzen. Zieh deinen Helm auf. Die Frage ist, wir haben diesen Personal Coach. Wir haben Gott, er hat einen Trainingsplan für uns, er hat ein Trainingsangebot, ich habe euch das vorgestellt. Und die Frage an uns ist, glauben wir diesem Coach? Glauben wir, dass sein Trainingsplan gut ist? Ich ertappe mich oft dabei, dass ich denke, ach, ich habe eigentlich auch eine gute Idee, wie ich es machen könnte. Aber vertraust du dem Coach? Vertraust du Gott, dass er derjenige ist, der dir wirklich alles an die Hand gibt, was du brauchst? Eine Waffe ist, Lieder der Wahrheit zu singen. Wir singen jetzt dieses Lied nochmal, das diesen Psalm vertont. Ich lade euch ein, das sehr bewusst zu tun, diese Wahrheit auszusingen. Und danach wollen wir Abendmahl feiern und auch das gleich ganz bewusst zu tun. Dein Vertrauen deinem Coach neu auszusprechen, neu zu sagen, ich glaube, dass du es gut machst und ich vertraue dir, wie du mich durch diese Kämpfe führst. Ich bin auf der Seite des Lichts. Ich bin auf der Gewinnerseite durch deinen Tod am Kreuz, Jesus.